Nationalspieler, also eine große Ehre für uns hier bei der Wüstenwelle. Kurz ein paar biografische Details, Jahrgang 83, ich glaube Jugendverein SC Bergstraße, dann zweite Liga, erste Profierfahrung beim TV Langen. Das wissen hier die Älteren, vermutlich auch TV Langen ist eine von den Teams, die in der zweiten Liga relativ weit oben mitgespielt haben. Ein ernstzunehmender Konkurrent unserer Tübinger früher war, kann ich mich gut erinnern. Dann bist du 2002 bis 2006 in West Virginia am College gewesen, hast ein BA in Politik gemacht und das auch anscheinend mit herausragenden Leistungen, weil du ein akademischer All-American geworden bist. Auch das ist eine besondere Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, als ich am College war, die Basketballer meines Colleges, die waren eher dafür bekannt, dass ihre einzige Mitarbeit an der Uni war, dass sie in der letzten Reihe saßen und Chips gegessen hatten. Aber sie sind amerikanischer Meister damals geworden, immerhin, haben die College-Meisterschaft gewonnen, war in Arizona. Dann zurückgekommen nach Deutschland, bist du hier Nationalspieler, etabliert hast du dich in der Nationalmannschaft und zu Alba Berlin bist du gegangen und dann kamen zwei Kreuzbandrisse, leider in dem Moment dazwischen. Und dann im Februar 2010, also genau vor einem Jahr, bist du zu den Walter Tigers nach Tübingen gekommen. Wieso denn nach Tübingen? Was waren da deine Überlegungen?
Ja, damals, also vor einem Jahr war ich in folgender Situation. Ich hatte 7 Monate nicht gespielt, hatte keine Spielpraxis, hatte Probleme nach diesem Kreuzbandriss wieder in Form zu kommen und wusste, dass ich in Berlin nicht die Möglichkeit hatte, noch wieder Spielzeit zu bekommen. Es war eh da eine schwierige Situation mit dem Coach. In Berlin ist immer so, dass immer viel Druck zu gewinnen und da ist nicht viel Raum für Experimente. Und ich wusste schon auch vorher, ich war das Jahr vorher gesund gewesen, hatte nicht gespielt, also trotz guter Form meiner Meinung nach. Das heißt, ich habe mir nicht viel Chancen ausgerechnet auf Spielzeit und habe deshalb einen neuen Verein gesucht. Da ist mir eingefallen, dass ich mal mit dem Robert Wintermantel zusammengespielt habe in Langen, was du auch gerade angesprochen hast. Und habe den Robert angerufen und habe gefragt, ob es eventuell die Möglichkeit gäbe, hier nach Tübingen zu kommen, um hier wieder fit zu werden, um mitzutrainieren und falls ich mich soweit gesund und selbstbewusst genug fühle und genug Vertrauen in mein Knie hätte, dann auch wirklich zu spielen. Und Robert und auch der Igor Perovic waren sofort sehr positiv und haben mir diese Chance gegeben. Und ich kam dann hierher, mich dementsprechend wohlgefühlt, auch mit den Leuten, mit der Mannschaft. Und habe dann auch entschieden, das dieses Jahr hier zu spielen, weil ich glaube, dass es für mich eine gute Situation war.
Das heißt, Tübingen gefällt dir also auch ansonsten, zeigt, dass du da geblieben bist. Wie hast du dich eingelebt? Was machst du hier so in Tübingen außerhalb von Basketballspielen?
Ja, ich habe mich eigentlich gut eingelebt. Ich fühle mich hier wohl. Ich außerhalb von Basketball, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht viel am Stadtleben teilgenommen. Also ich gehe mal ab und zu in die Stadt, ich gehe viel spazieren. Und genieße halt auch diese Nähe zur Natur, weil ich die in 4 Jahren Berlin nicht hatte. Und ich komme eigentlich eher aus einer Gegend, die ein bisschen ländlicher ist. Und das habe ich auf jeden Fall vermisst in Berlin. Auch wenn Berlin natürlich viele andere Vorzüge hat, die ich hier vielleicht vermisse. Aber insgesamt fühle ich mich hier wohl, ja.
Durchaus Vorzüge hat das Berlin in der Tat, ja. Beschreib doch einfach mal so einen Alltag eines Basketballers in Tübingen besonders.
Ja, bei uns sieht es meistens so aus, dass wir 2-mal am Tag trainieren. 10.30 Uhr meistens bis um 12 Uhr ist Krafttraining. Also das ist 2-mal die Woche. Das heißt, ich stehe meistens so um 8:30 auf, würde ich sagen, frühstücke, gehe dann zum Training, komme zurück, esse zum Mittag. Und dann ist meistens bei uns Training von 8 bis 10. Das heißt, man hat eigentlich einen relativ langen Nachmittag, den viele halt mit Schlafen verbringen. Ich lese meistens ein Buch, lese die Zeitung, gehe mal in die Stadt, gehe ins Café. Meine Freundin war jetzt viel hier, wir haben viel Zeit zusammen verbracht, waren spazieren. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt bis Januar noch meine Masterarbeit geschrieben habe. Ich habe ein Fernstudium gemacht im Fach internationale Beziehungen und habe das jetzt abgeschlossen. Und das hat dann auch viel Zeit dieses langen Nachmittags eingenommen.
Das ist sehr löblich, das Studium weiterzumachen. Das hätte ich dir auch sonst geraten am Ende dieser Geschichte hier. Ja, wie ist es mit den Amis, die hier spielen? Was machen die so tagsüber? Was ist da der Unterschied? Weil ich glaube natürlich, dass die hier noch mehr Probleme haben, vermutlich. Angebote zu finden.
Ja, das stimmt in der Tat. Also ich glaube, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube nicht, dass sie viel wirklich von der Stadt kennenlernen und viel rausgehen und sich Tübingen und seinen Menschen aussetzen. Sondern die sind wirklich halt fokussiert auf Basketball und dementsprechend gönnen sich dann nachmittags die Ruhepause.
Ja, es gab hier auch mal so früher ein paar Ereignisse, die dazu führten, dass dieses Team die Party Tigers genannt worden sind. Also so geht es dann im Zweifelsfall auch, aber ich glaube, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Wir kommen ein bisschen zum Basketballerischen. Du bist mit 1,97, lese ich, relativ klein ja eigentlich. Beziehungsweise für Tübingen ist es natürlich dann doch groß genug. Du bist Flügel, guter Schütze natürlich. Bei Alba Berlin, habe ich gelesen, sei deine Rolle gewesen, als Energizer von der Bank zu kommen. Aber witzigerweise habe ich in dem ersten Interview, als du zu Alba gekommen bist, gelesen, dass der Trainer von dir wollte, dass du mehr Aggressivität in der Verteidigung zeigen sollst. Und das hattest du selber geschrieben. Das ist natürlich, wenn man jetzt hier zuschaut, schwer, schwer vorstellbar, weil du in meinen Augen hier der Aggressive Leader quasi bist in dem Team. Wie siehst du denn deine Rolle bei den Walter Tigers basketballerisch?
Ja, du hast es angesprochen. Es ist natürlich für mich eine Umstellung von meiner Rolle, die ich in Berlin hatte, zu meiner Rolle hierhin. Ich glaube, dass ich hier eine viel ausgeprägte Rolle habe, in der ich viel mehr Verantwortung übernehmen kann, als ich das in Berlin konnte. Und das ist aber auch eine Rolle, in die ich noch hineinwachse. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, ich glaube, die Defensive ist meine Stärke oder halt die Aggressivität, weil das für mich auch so wie meine Bottom Line. Also wenn ich ins Spiel gehe, dann sage ich, okay, ich weiß, die Defense kann ich immer bringen. Ob mein Wurf fällt, kann ich nicht immer beeinflussen. Ob ich so viele Bälle bekomme vielleicht in der Offensive. Aber ich weiß, dass ich immer verteidigen kann und da immer mein Bestes geben kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn es jemanden in der Mannschaft gibt, der auch von der Körpersprache immer zeigt, dass er bereit ist. Das setzt ein Zeichen für die gegnerische Mannschaft, aber auch für die Mitspieler. Und ich hoffe auch, dass ich da natürlich meine Mitspieler ein bisschen mitreißen kann. Und offensiv, denke ich, war ich inkonstant in der Saison bisher. Ich hatte ein paar gute Spiele, ein paar schlechtere. Und da muss ich aber genau, glaube ich, genauso wie ich in der Defensive aggressiv bin, auch in der Offensive noch immer aggressiv bleiben. Ich glaube, es gibt Phasen, in denen ich das bin. Und dann lässt es wieder ein bisschen nach. Und ich glaube, da so ein konstantes Level zu halten, das wird noch die Aufgabe sein.
Also ich hatte das so ein bisschen so beobachtet, dass es eigentlich der Klassiker ist, dass bei dir der erste Dreier drin ist und dann reibst du dich ganz stark in der Verteidigung auf, weil gerade auf Außen, als es nicht so gut gelaufen ist in der Saison, hatte ich das Gefühl, dass viel zu viel zugelassen worden ist, so von den Außen in der Verteidigung. Besonders viel Mitleid hatte ich im Spiel gegen Bamberg, als du Casey Jacobsen hinterhergerannt bist, an einem Block nach dem anderen hängen geblieben bist. Aber jetzt läuft es ja ganz gut bei den Walter Tigers. 4 Siege in Folge. Was ist anders geworden?
Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Wir haben am Anfang der Saison Probleme gehabt, die kleinen Spieler zu kontrollieren, auch die Point Guards. Was daran lag, dass wir zum Teil nicht so eine klare Linie hatten in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Die Großen haben zwar versucht, uns zu helfen, aber die Abstimmung hat nicht so geklappt. Genauso dann bei den Blöcken für die Flügel, da hat dann die Hilfe manchmal gefehlt oder wir waren einen Schritt zu langsam. Also ich glaube, dass mir jetzt auch hilft, dass ich ein bisschen schneller geworden bin, ein bisschen agiler. Ich glaube, das hat eine Weile gedauert, nach der Verletzung das wieder zu erlangen. Aber insgesamt, was besser geworden ist, ist unsere Konzentration als Team. Und ich glaube, es hat uns sehr geschadet, dass wir teilweise offensiv undiszipliniert waren und dann setzt es halt so ein, dass man dann in der Defensive halt einen Moment unaufmerksam ist, weil man sich ärgert, entweder über den, der den Wurf genommen hat, oder sich selbst ärgert, warum man eine schlechte Entscheidung vorne getroffen hat. Und dann haben wir auch gerade öfter schnelle Würfe genommen, schnelle, schlechte Würfe, die halt oft zu Fastbreaks der anderen geführt haben. Und jetzt, da wir unsere Offensive besser kontrollieren, können wir, glaube ich, auch unsere Defensive besser kontrollieren.
Jetzt ist es natürlich so, dass das Problem aufgekommen ist, dass einer der Center-Spieler, Kenny Williams, also eine schwere Krankheit hat. Ist es dann ein totaler Taktikwechsel gewesen? Musste dann von einem Tag auf den anderen alles umgestellt werden, weil es jetzt irgendwie heißt, es muss verhindert werden, dass der gegnerische Center einen Ball kriegt, weil wir da keine Foul-Probleme kriegen dürfen?
Also jetzt von einem Tag auf den anderen alles umwerfen, das konnten wir natürlich nicht. Das wäre problematisch gewesen, gerade bei uns. Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade hart, so ein Fundament hart erarbeitet. Das alles jetzt umzuwerfen, wäre schwierig gewesen. der Aspekt, in dem Kenny uns am meisten hilft, ist halt vor allem die Pick-and-Roll-Verteidigung, weil er da einfach so schnell ist. Und allgemein seine Schnelligkeit, die hilft uns sehr. Halt auch in der Verteidigung gegen die kleinen Guards, weil wir dann oft also switchen, das heißt den Verteidiger oder den Offensivspieler übergeben. Und Kenny halt auch in der Lage ist, so einen kleinen, schnelleren Spieler zu verteidigen. Das können wir mit Anatoly natürlich nicht so gut machen. Zudem haben wir natürlich unterm Korb jetzt Probleme, weil wir jetzt zum Beispiel Chris dann auf einer großen Position haben, also Chris Oliver, der halt nicht so physisch ist wie Kenny. Das heißt, da müssen wir mehr aushelfen. Aber das haben wir eigentlich vorher auch schon gemacht. Deshalb ist es von der taktischen Umstellung, also ist nicht das große Problem, es ist natürlich eher, dass uns einfach ein Mann fehlt. Und also wenn jetzt Anatoly zum Beispiel ein Foulproblem bekommt, dann fehlt uns da natürlich jemand und Kenny hat ja jetzt nicht zuletzt auch, also nicht nur in der Defense und gut pushen können, sondern auch in der Offensive hat da seinen Teil dazu beigetragen und wir vermissen ihn da auf jeden Fall sehr.
Also ich werde jetzt noch ein bisschen spezifischer, aber danach kommen wir total auf andere, leichtere Themen zu sprechen. Noch eine Frage zum Oldenburg-Spiel, da gab es so ein doppeltechnisches Foul gegen dich und Aaron Baines. Und ich hatte in dem Moment gleich gedacht, es ist eigentlich gar nicht so unschlau, nämlich weil man ja will, dass der gegnerische Post-Up-Spieler aus dem Spiel genommen wird, aber das war keine Absicht, oder? Oder was war da eigentlich in der Szene?
Nee, das war keine Absicht. Also es wäre natürlich auch eine Strategie, so versuchen die Großen der anderen zu provozieren, verbal, damit sie dann sich aufregen und technische Fouls kassieren. Aber so clever war ich in der Szene nicht. Nee, ich glaube, Aaron heißt der Aaron Baines, ist, glaube ich, ein sehr reizbarer Kollege und der war einfach sehr gereizt in dem Moment und hat mich so ein bisschen angerempelt und ich habe eigentlich gar nichts gemacht, sondern bin nur vor ihm weitergelaufen und habe mich gefreut, dass er sich so aufgeregt hat. Und warum ich im Endeffekt dann auch ein technisches Foul bekommen habe, weiß ich nicht genau, aber es passiert manchmal.
Da war viel Feuer drin, der Trainer der Oldenburger hat sich nachher sehr aufgeregt, ist den Schiedsrichtern hinterhergelaufen, ihm wurde verweigert, mit ihnen zu reden. Ist das eigentlich normal, dass der Trainer dann nicht mehr mit den Schiris reden darf, erstmal?
Da kenne ich mich nicht so aus, ich weiß nicht genau, wie die Schiedsrichter da geschützt werden in solchen Situationen. Natürlich sind nach dem Spiel, nach dem verlorenen Spiel gerade viele Emotionen da und das kann man ihm vielleicht nicht verübeln. Das waren auch, glaube ich, ein paar Pfiffe in dem Spiel, die zu unseren Gunsten waren. Aber das muss man halt manchmal hinnehmen. Also ich glaube, wir haben auch diese Saison viele schlechte Pfiffe kassiert und ich hoffe, dass wir uns einfach durch die Siege auch ein bisschen Respekt erarbeitet haben bei den Schiedsrichtern. Und dann finde ich es auch okay, wenn man zu Hause spielt, auch ein bisschen ein friendly whistle bekommt, wie die Amerikaner sagen.
Ist ja jetzt auch nicht so typische Basketballermusik, sage ich. Da läuft ja immer Hip-Hop komischerweise zum Aufwärmen. Ich frage mich, ob wirklich alle Basketballer Hip-Hop hören oder wieso, was meinst du, wieso kommt denn das überhaupt dann immer?
Ja, um dem Klischee zu entsprechen. Nein, es hören nicht alle Basketballspieler Hip-Hop, aber schon einige. Und vielleicht ist es zum Aufwärmen auch nicht das Schlechteste. Da muss dann vielleicht nicht unbedingt Country laufen, aber ich würde mir durchaus auch andere Musik wünschen.
Ja, Country wäre vermutlich ziemlich schädlich, wenn man da wirklich sich richtig pushen will vorm Spiel. Also als ich früher noch Jugend gespielt hatte, sind wir eine ganze Weile lang immer eingelaufen zu Thunder von AC/DC. Das haben wir irgendwann mal bei einem internationalen Turnier in Ungarn eingeführt und das hat eigentlich dann schon gepusht und war auch dann irgendwie ein Markenzeichen gegenüber den anderen. Naja, aber wir kommen jetzt mal ein bisschen zur Nationalmannschaft. Du spielst seit 2001 in Auswahlmannschaften, habe ich gelesen. Und mir ist seit 2003, das ist noch nicht die A-Nationalmannschaft, mir ist aufgefallen, du bist zur Universiade gefahren. Und da würde mich speziell mal interessieren, wie sieht denn sowas aus, eine Universiade? Macht man da mehr Kulturprogramm als mit der richtigen Nationalmannschaft? Was ist denn da der Unterschied?
Nee, man macht nicht mehr Kulturprogramm. Leider, das war in Südkorea, in Daegu. Ich glaube, es wird Daegu ausgesprochen, ich bin mir gar nicht sicher. Manche haben auch damals Daeju gesagt, aber ja, und daran sieht man schon, dass wir nicht so viel von dem Land mitbekommen haben, leider, weil das war ein sehr enges Programm. Ich glaube, wir hatten in den 2 Wochen, in denen wir da waren, 10 Spiele und inklusive noch Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele noch gegen die Australier und so, glaube ich, damals. Und da war leider nicht viel Zeit. Ich glaube, das Besondere an der Universiade ist, dass es wie so eine kleine Version der Olympischen Spiele ist. Man ist halt in einem olympischen Dorf sozusagen mit allen anderen Athleten zusammen. Es sind, glaube ich, nur 10 Sportarten dort, aber wirklich Athleten aus aller Welt, wie bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, von aus 130 Ländern waren Leute da. Und das ist natürlich schon was sehr Besonderes, wenn man dann irgendwie in seinem Apartment ist und nebendran sind die brasilianischen Volleyballerinnen zum Teil.
Das ist ein Erlebnis, was man sicher nicht missen will. Ja, ich kann mich entsinnen, dass der Pascal Roller nämlich sich irgendwann mal überlegt hat, eigentlich war er bei der Universiade angemeldet, aber dann hieß es, er könnte als dritter Aufbauspieler mit der A-Nationalmannschaft, ich weiß nicht mehr, ob es eine EM oder eine WM mitfahren, und das war eine ganz schwere Entscheidung für ihn. Und ich dachte eben, das ist jetzt nicht nur dem Basketballerischen geschuldet, sondern einfach, weil Universiade doch eben mehr drumherum hat. Aber das hast du ja gerade im Prinzip damit schon beantwortet, mit diesen mehr Nationen und so.
Genau, also das ist das Besondere daran, dieser Austausch mit den anderen. Und dann wir hatten schon mal auch die Zeit, zu den anderen Sportarten zu gehen, aber es war jetzt nicht so, weil es Universiade heißt und so akademisch klingt, dass es deswegen kultureller oder so abläuft. Also der Sport steht schon im Mittelpunkt.
Okay. Du hast 2006 bei der WM in Japan mitgespielt, immerhin mit Dirk Nowitzki. Die Frage muss natürlich kommen, wie ist der so jetzt abseits vom Basketballerischen?
Ja, da kann ich, glaube ich, auch nur die Antwort geben, die alle geben. Und zwar, dass er wirklich eigentlich sehr normal ist, so wie die meisten Basketballspieler. Und ja, dass er sich, glaube ich, nicht von dem entfernt hat, also nicht von seinen Wurzeln groß entfernt hat, was man erwarten könnte, wenn jemand in der NBA spielt und unglaubliche viele Millionen von Dollar verdient. Und ich glaube, dass diese NBA-Welt ja auch nochmal, das ist ja was ganz anderes. Das ist wirklich eine Blase, in der die Leute dort leben. Also mit dem Geld, was sie ausgeben und mit den Standards und mit den vielen Leuten, die sie so pampern. Und das merkt man ihm nicht an und ich glaube, das muss man ihm auch zugutehalten.
Ja, falls es zum Spielerstreik kommen sollte, meinst du, der kommt nach Deutschland? Bayern München? Fragezeichen.
Ich weiß es nicht. Also einerseits wäre natürlich eine super Sache für deutschen Basketball und ich glaube, Dirk ist der einzige deutsche Basketballer, der in den Medien wirklich präsent ist und den die meisten Menschen in Deutschland kennen, und wenn er wirklich hier spielen würde, wäre es ganz toll für den ganzen deutschen Basketball, aber Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist auch, ich meine, er ist jetzt auch schon über 30 und sein Körper muss auch langsam Tribut zollen der ganzen Belastung, und vielleicht käme es ihm auch zu Pass, wenn er ein paar Monate vielleicht Pause hätte. Ja klar, ich meine, muss auch in der Spielpraxis bleiben. Vielleicht würde er sich so entscheiden. Das wäre schön.
Wäre es, ja. Bei der EM 2007 war es noch dabei, da gibt es dann ein ganz berühmtes Spiel von dir. Du hast 15 Punkte gegen Italien gemacht, das hat dann nachher zur Quali für die Olympiade gereicht. Und dann hieß es nachher, der Held Herber hätte gerade das Spiel seines Lebens gemacht. War das für dich das Spiel deines Lebens oder würdest du da ein anderes sehen?
Na, ich bin generell immer vorsichtig mit Superlativen. Ich habe in der B-Jugend mal ein Spiel gemacht, da habe ich 38 Punkte und 18 Rebounds und 14 Assists gehabt. Das war sicherlich statistisch mein bestes Spiel. Aber nee, das war natürlich ein sehr besonderes Spiel, einfach weil es auch so eine große Bedeutung hatte. Wir haben damit, glaube ich, den Einzug ins Viertelfinale gesichert und somit uns die Möglichkeit erhalten, bei Olympia dabei zu sein. Und es war schön, gerade in so einem wichtigen Spiel halt auch so eine gute Leistung zeigen zu können. Spiel meines Lebens ist wahrscheinlich, war es in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, ich hatte auch sehr gute Spiele in Amerika, die irgendwie noch vor größerem Publikum stattfanden und wo es vom Adrenalin, glaube ich, ähnlich war oder vielleicht sogar noch intensiver.
Ja, da sind wir auch schon in Amerika, auf dem College nämlich. Du warst in West Virginia bei den Mountaineers, bist schon im ersten Jahr Start, also erste 5 Spieler geworden. Das ist was ganz Besonderes da. Eigentlich hast auch da schon über 30 Minuten pro Spiel gespielt. Und es ist auch ein gutes College. Die haben sich, gerade als du da warst, immer relativ weit nach vorne gearbeitet im Turnier, unter die letzten 8, unter die letzten 16 gekommen und solche Sachen. Aber mich würde mehr interessieren, hast du da noch Kontakte zu deinen Mitspielern? Ist da irgendwas geblieben von dem Team?
Ja, ich habe noch Kontakt, leider nicht mehr so viel. es war so, dass ein oder zwei Jahre, nachdem ich meinen Abschluss hatte, also dann auch nach Deutschland bin, der Trainer, mit dem ich, also der eigentlich so das Herzstück repräsentierte, so von dieser ganzen Aktion für mich nach Amerika zu gehen, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, zu dessen Familie ich ein gutes Verhältnis hatte, der Sohn war auch in der Mannschaft, der ist dann gewechselt, der ist nach Michigan gegangen, zu der Uni nach Michigan. Und dadurch ist so ein bisschen der Kontakt verloren gegangen, weil der eigentlich so alle Fäden zusammengehalten hat. Ich habe immer noch zu ihm Kontakt, zu seinem Sohn, zu zwei anderen Mitspielern per E-Mail. Ich habe jetzt auch vor, die mal wieder hinzufahren im Sommer eventuell und die zu sehen. Zu den anderen ist es leider verloren gegangen. Und das muss man halt, das muss man so sehen im Basketball. Die wenigsten Freundschaften bleiben erhalten. Also es ist irgendwie schon ein sehr flüchtiges Geschäft. Und obwohl es jetzt so die tollen neuen sozialen Netzwerke gibt, bleibt dann doch nicht so viel erhalten, es sei denn, man bemüht sich halt sehr, aber vielleicht sollte ich das mehr tun.
Ja, also du hast im Prinzip keine Kontakte, die du hier für den SV nutzen, also Walter Tigers heißen, jetzt nutzen könntest, jemanden zu holen. Ich habe gelesen im Team, euer Centerspieler Kevin Pitznugel wiegt mittlerweile über 300 Pfund, habe ich irgendwo gelesen, der wäre es sicher nicht gewesen.
Du hast aber gut recherchiert.
Ich hab mich interessiert dafür. Ich habe dich sogar ein paar Mal spielen sehen. Kam hier im Fernsehen in Deutschland auf NASN.
Mm. Ja, Kevin ist da sicherlich ein besonderer Fall. Ich habe mit Kevin Pitznagel war ein sehr talentierter Spieler. Ich habe mit ihm in meinem ersten Jahr in einem Zimmer gewohnt und es war ein interessanter Clash of Civilizations zwischen einem jungen Deutschen, der naiv nach Amerika kommt, und einem West Virginia Redneck und wir zusammen in einem Jahr in einem Zimmer. Aber ja, wie du sagtest, Kevin hatte eine Chance auf die NBA, hat so gut gespielt und ist mittlerweile, wiegt wahrscheinlich 150 Kilo und ist jetzt, glaube ich, irgendwo in der Schule und unterrichtet. Und ja, es gibt auch so Geschichten leider. Oder nicht leider, aber...
Das ist ja generell so ein Thema hier immer mit College. Früher hieß es immer, College ist das Größte, was man machen kann. Von der Stimmung her kann ich mir das sicher vorstellen. Aber mittlerweile sagen die deutschen Trainer ja alle, das soll man nicht machen, man soll lieber Spielpraxis in Europa sammeln. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das muss man, glaube ich, wirklich individuell beurteilen, von Fall zu Fall, von Spieler zu Spieler. Es hat ganz viele Vorteile. Also unter anderem, dass man natürlich noch studieren kann, das gelingt den wenigsten Leuten, die hier Profi werden, dass sie das noch zeitgleich auf die Reihe bekommen. Für die basketballische Entwicklung ist es schwierig, weil der College-Basketball schon ein ganz anderer Basketball ist, als der hier in Europa gespielt wird. Es ist, nach meiner Meinung nach, ist er overcoached. Also die Coaches haben sehr viel Einfluss auf das Spiel, legen feste Rollen fest für die Spieler und haben mehr Timeouts, können Timeouts nehmen während des Spiels, während der Ball im Spiel ist, und haben dadurch halt immer die Handhabe zu kontrollieren, was passiert. Und ich glaube, dass wenn man in Europa eine gute Situation findet als junger Spieler, in der man wirklich viel Spielzeit kriegt, dass man eine ebenso gute, wenn nicht sogar eine bessere Ausbildung bekommen kann.
Ja, das ist so der O-Ton heutzutage. Ich würde sagen, wir hören noch einen zweiten Song, den du jetzt aussuchen wirst. Ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht direkt aus dem Gespräch dahin. Wir werden uns dann gleich nach dem Song über die Spielergewerkschaft unterhalten, weil auch, wenn wir hier schon dabei sind, dass man in den USA ja, wenn man Basketball spielt, noch auf dem College eine richtige studentische Ausbildung kriegt, dann würde ich das doch immerhin als einen großen Vorteil gegenüber dem sehen, was heutzutage oft passiert. Also als ich noch jung war, da war Basketball noch Studentensport. Es war eigentlich ganz normal, dass die Leute Abitur, wenn nicht gar Studium hatten, glaube ich. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so der Fall.
Ja.
Da ist nicht viel mehr, sein knappes Jahr natürlich auch zu hören. Was hören wir denn jetzt stattdessen an Musik?
Wir hören jetzt Bob Dylan.
Bob Dylan haben wir gerade gehört. Habe ich gerade schon hier laut gesagt, könnte auch in einer meiner Sendungen laufen, bekanntlicherweise. Hörst du da auf die Texte auch? Ist dir das auch politisch oder sonst irgendwas wichtig an der Geschichte oder geht es mehr um den generellen Flow?
Ja, es geht um beides. Wobei, das war jetzt auch eher ein Text, der war ja eher unpolitisch. Aber ich achte schon auf Texte, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, ich höre jetzt Bob Dylan, weil er eine politische Botschaft hat, die mich jetzt im Moment so anspricht, sondern schon, da geht es wahrscheinlich noch eher um den Flow.
Bob Dylan hat früher ziemlich viel Woody Guthrie gecovert. Woody Guthrie ist ein wichtiger Musiker aus den 30er Jahren bzw. den 40er Jahren und der ist deswegen wichtig, weil er auf Gewerkschaftsveranstaltungen aufgetreten ist. Ganz wichtig für ihn immer The Union in den USA. Und das trifft sich hier ganz gut. Du bist nämlich Vorstandsmitglied der Spielergewerkschaft in der Basketball-Bundesliga. Die heißt SPIN, wenn ich das richtig ausspreche, 2005 gegründet. Und worum geht's euch da? Ich habe das Zitat vielleicht, dass es keine Planungssicherheit für Spieler mehr gäbe, weil hier viele Kurzverträge geschlossen werden mit Leuten. Ist das einer der zentralen Punkte oder hat sich der jetzt erst ergeben, weil es im Gesellschaftstrend ist mit den Kurzarbeitsverträgen?
Ja, das ist ein Punkt. Das ist sicherlich nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist eigentlich, dass es darum geht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern generell, also wie das eine Gewerkschaft macht. Und unser Ziel war es halt, oder war es von Anfang an, einen Tarifvertrag mit der Liga zu schließen. Und es gibt auch einen Standardvertrag in der Liga, der ist allerdings von der Liga gestaltet worden, ohne Mitsprache der Spieler. Und wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, das gemeinsam mit der Liga zu schaffen. Leider hat uns die Liga bisher jegliche Mitsprache verwehrt. Das ist immer so ein Hin und Her und langer Kampf. Und wir kranken halt daran, dass wir einfach eine sehr unstete Mitgliedschaft haben. Was zum einen ein bisschen an unserer Manpower liegt. Wir haben jetzt nicht so viele Leute, die sich aktiv engagieren. Also wir haben eigentlich, unsere Struktur ist so, wir haben in jedem Team ein Team-Representative, dessen Aufgabe es eigentlich auch ist, dann neue Mitglieder zu akquirieren. Es ist halt nicht immer, es ist nicht so leicht, weil viele nun mal auch Ausländer sind, ausländische Spieler, die nur ein Jahr hier spielen und die dann nicht bereit sind, der Gewerkschaft beizutreten. Leider aus dem Grund, meistens ist der Grund, weil sie nicht bereit sind, 10 Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Es ist ein bisschen traurig und da fehlt einfach die Solidarität, aber viele melden sich erst dann, wenn sie ein Problem haben. Und das ist halt die nächste Aufgabe unserer Gewerkschaft, natürlich die Interessen der Spieler vis-à-vis der Vereine zu vertreten, wenn sie halt in Probleme kommen. Und es gab in den letzten Jahren viele Probleme mit den Vereinen. Es gab Insolvenzen, wo Spieler Rechtsberatung brauchten. Gerade dann, natürlich sind es dann meistens die ausländischen, die amerikanischen Spieler, die Agenten aus Amerika haben, die von der Rechtslage hier dann überhaupt keine Ahnung haben. Also es geht dann um solche Insolvenzberatungen, es geht um Fälle, in denen Spielern entlassen werden sollen während der Saison ohne Begründung, einfach weil der Verein vielleicht nicht zufrieden ist und einen anderen Spieler haben will. Es geht um Verletzungsfälle, wo Geld nicht gezahlt wurde von Versicherungen. Und Jan Pommer ist der Commissioner, der Geschäftsführer der Liga und er betont gerne, dass die Liga so professionell ist und dass das Geld pünktlich kommt. Und das stimmt auch wahrscheinlich im Vergleich zu den Ligen in Griechenland und Spanien. Oder Spanien will ich jetzt gar nicht sagen, Spanien ist wahrscheinlich sogar seriös, aber Spanien, Italien, Griechenland und Italien. Nur wir sagen halt immer, wir können es auch nicht jetzt mit, also wir sind doch nicht der Einäugige unter den Blinden und können es mit denen vergleichen, sondern wir müssen auch hier bessere Standards schaffen, weil es passieren wirklich viele Dinge, die nicht okay sind und ja, und dafür kämpfen wir.
Das ist ein gutes Engagement. Ich habe jetzt gesehen, dass es meistens Deutsche sind. Das ist natürlich strukturell klar, dass der ganze Vorstand aus Deutschen besteht. Keine Überraschung. Trotzdem noch mal ganz kurz nachgehakt. In Amerika ist es ja mit der Gewerkschaft generell, ich weiß nicht, ob du das so richtig mitgekriegt hast, aber das ist ja ein ganz kompliziertes politisches Thema gewesen über die letzten Jahrhunderte. Gewerkschaft ist immer ziemlich bekämpft worden. Ist es mehr als nur ein Anrennen gegen Windmühlen wegen der 10 Euro oder gibt es tatsächlich Amis, die jetzt sagen, Gewerkschaft, das ist ja irgendwie linker Blödsinn?
Nein, eigentlich nicht. Also der Erfahrung nach stößt es immer zuerst auf positive Resonanz, auch bei den Amerikanern. Und da ist jetzt keiner, der sich aus ideologischen Gründen dagegen stellt. Es ist, ich weiß, vielleicht sind es auch nicht die 10 Euro, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Faulheit, das dann das Formular auszufüllen. Und also es sind halt so Kleinigkeiten und es tut weh, wenn es daran scheitert. Aber natürlich hat man einfach mehr Gewicht, wenn man statt irgendwie der 50, 60 ständigen Mitglieder, die wir so von den Deutschen bekommen, wenn wir halt das Doppelte haben könnten, könnten wir halt wirklich, hätten wir halt eine stärkere Stimme gegenüber der Liga. Und es gibt, also ein anderes Thema sind auch die Spielansetzungen über Weihnachten, die uns natürlich ein Dorn im Auge sind. Ich meine, wir hatten dieses Jahr, haben wir am 23. gespielt, hatten den 24. frei und haben am 25. wieder trainiert. Und wir haben erst am 29. wieder gespielt. Das war okay. Aber es haben auch Teams gespielt am 26. Und es war früher so, dass es zwischen den Jahren nicht gespielt wurde. Und es gab natürlich dann auch den Amerikanern die Möglichkeit, nach Hause zu gehen und den Deutschen die Möglichkeit, zu ihren Familien zu gehen und mal ein bisschen durchzuatmen. Und die Liga beruft sich da auf wirtschaftliche Gründe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass es da dann auch auf jeden Fall immer positive Zustimmung gibt. Also wir haben da eine Petition gestartet und da haben wir von jedem eine Unterschrift bekommen aus der Liga. Also es gibt Unterstützung, es gibt halt diese kleinen Hürden, die manche Spieler dann es nicht schaffen zu überwinden.
Ich habe im Internet gelesen, strukturell gibt es da einen Nationalmannschaftsbeirat und einen BBL-Beirat. Und bei BBL-Beirat habe ich gelesen, ist Jay Thomas dabei? Ist er das immer noch? Und wenn ja, hattest du da die Hand im Spiel oder haben sich da zwei sozial engagierte Menschen zufällig in Tübingen getroffen?
Nee, der Jay ist da schon lange mit dabei und auch sehr engagiert. Und wir sind auch dabei hier in Tübingen, wir sind im Gespräch mit Robert und haben zum Beispiel einen Strafenkatalog erstellt zusammen. Und zum Glück haben wir hier mit dem Robert Wintermantel einen Manager, der auch dafür Verständnis hat.
Jetzt habe ich noch gelesen, Spin ist irgendwie organisatorisch mit bei einer Veranstaltung dabei, die ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt. Invitational 2009 habe ich gelesen. Basketballer gegen Rassismus. Da wurde dein Name irgendwie mitgenannt. Du runzelst die Stirn, kannst dich nicht genau daran erinnern. Jetzt hätte ich nämlich gefragt, was das für ein Event ist. Mit Basketballer gegen Rassismus, ist es denn überhaupt ein Thema sonst?
Also Rassismus ist für mich bei uns eigentlich kein großes Thema. Ich glaube, das ist sehr erfreulich in der Basketball-Bundesliga, dass wir das eigentlich nicht erleben. Also ich habe es noch nicht von den Fans verspürt oder habe auch noch nicht von meinen Mitspielern erlebt, dass sie sich darüber beklagt haben und auch untereinander. Es ist ein Miteinander. Da gibt es auch keine rassistischen Ressentiments. Das Invitational 2009, ich weiß nicht genau, ich habe diese Bezeichnung noch nicht gehört. Wir hatten ein Camp von Spin, wir haben das in den letzten Jahren öfter gemacht, für junge Spieler, die talentiert sind, es vielleicht noch nicht in den Nationalmannschaftskader geschafft haben, aber wir arbeiten dann mit denen so ein paar Tage im Sommer. Und da hatten wir dann die Brothers Keepers, das ist eine Organisation aus Heidelberg, glaube ich, hatten wir da, und die haben ein bisschen Musik gemacht und wir hatten so ein Event, wo wir so eine Art Showspiel und die haben ein bisschen Musik gemacht und das war da, um Zeichen zu setzen. Allerdings, wie gesagt, glaube ich, dass wir da im Basketball nicht so gegen ankämpfen müssen.
Ja, das glaube ich in der Tat auch. Wir kommen jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema eigentlich. Jetzt sind wir schon so in allgemeinen gesellschaftlichen Dingen drin. Und da passt auch ganz gut dazu, dass du eine Kolumne schreibst beim Basketball Magazin namens Five. Jetzt ist die Sache irgendwie so, ich habe da gelesen, das hat mich sehr amüsiert, also auch berühmte Basketballer haben da schon was geschrieben, Patrick Femerling, Jan Jagla oder auch Linda Fröhlich haben geschrieben, aber generell haben sie eigentlich gar nicht geschrieben, sie wurden interviewt und haben dann einen Text zugeschickt gekriegt und ihr Platzett drunter gesetzt nach dem Motto, ich habe das geschrieben. Und bei dir war das dann irgendwie anders, du wurdest angeschrieben und hast dann gleich einen fertigen Text quasi zurückgeschrieben, also eine echte Kolumne geschrieben und hast dann den ersten Satz mit Gustave Flaubert begonnen. Wie bist du darüber gestolpert? Was für Literatur liest du, dass du gleich so hochliterarisch da einsteigst?
Ich habe, glaube ich, von Gustave Flaubert noch nichts gelesen. Aber ich hab ein Zitat gesucht, was dazu gepasst hat, zu meinem Thema. Und es ging darum, im Moment zu sein, im Moment zu leben, weil es ja im Basketball sehr wichtig. Man hat ja im Spiel verschiedene, also man stellt sich immer wieder neuen Situationen in rapider Abfolge und sind immer gute und schlechte dabei. Und die Kunst ist halt, dass man jede Situation halt neu angeht und ohne die Negative, die man vielleicht gerade erlebt hat, im Sinn zu haben und sich auch nicht vielleicht von einer guten Aktion zu sehr euphorisieren zu lassen, sondern dass man so einen steten Fokus behält. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Oder das hilft mir auch beim Spielen. Und also da gibt es ja natürlich dann Parallelen zum Leben, so der Sport als Metapher. Und da hat dieses Zitat gut dazu gepasst und deswegen habe ich das genommen. Ansonsten lese ich auch viel, aber Flaubert habe ich noch nicht gelesen.
Ich habe ja auch mal so eine Kolumne hier beim SV gehabt auf der Homepage, da hießen die noch Wired Minds Tübingen, ist eine ganze Weile her. Naja, wärst du böse, wenn ich jetzt dich ein bisschen selektiert habe und du was vorlesen würdest aus der Kolumne?
Nein, bin ich nicht böse.
Bist du nicht böse? Wir haben ja einen Text über Muskelkater, Muskelfieber nennst du das, und ich dachte, du könntest das mal vorlesen, was du in der Kolumne geschrieben hast.
Okay. Ersten Kontakt damit hatte ich auf dem College. Der dortige Strength and Conditioning Coach Mike Barris war das personifizierte Muskelfieber. Kein zweites Mal habe ich einen Menschen von solcher Intensität und Hingabe erlebt. Schon bevor ich Barvis das erste Mal begegnete, hatte ich einiges über ihn gehört. Es hieß, er sei früher Ultimate Fighter gewesen, habe einen Wolf als Haustier und wirkte regelmäßig die stärksten Footballspieler bis zur Bewusstlosigkeit. Vor unserer ersten Einheit schwor er, dass er aus unserer Mannschaft the damn fucking strongest, fastest and most explosive team in America machen würde. If you'll spit blood for me, I'll spit blood for you, schrie er uns entgegen. Mit einer rauen Stimme, die klang, als könnte er Gewichte mit seinen Stimmbändern stemmen. Sein Training war das härteste, das ich jemals durchlitten habe. Gekotzt habe ich nie, doch jedes Mal wurde mir schwindig vor Anstrengung. Mit Barvis Basketballverstand war es leider nicht weit her. So lösten meine Offensivfouls regelmäßig Begeisterungsstürme bei ihm aus. Er kam dann nach dem Spiel zu mir und brüllte etwas wie »Great fucking job, Stallion, you just fucking trucked this motherfucker«. Auf seiner Mission, aus uns Total Athletes zu machen, verlor er also manchmal aus den Augen, dass wir eigentlich Basketballspieler waren.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen, nämlich der Text. Da könnte man natürlich die Frage hinterher stellen, dieser Trend, dass man so viel Krafttraining machen muss. Das habe ich wirklich miterlebt. Ich habe Basketball noch gespielt ohne diesen Trend. Findest du das wichtig oder völlig übertrieben?
Es ist auf jeden Fall wichtig, viel Krafttraining zu machen. Gerade auch aus Gründen der Verletzungsprävention. Und ich glaube, dass das Spiel viel athletischer geworden ist, als es früher war. Und ich will ja nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht genau, wann deine Hochzeit war, aber es ist auf jeden Fall schneller geworden und man braucht mehr Kraft. Trotzdem ist das, was auf dem College in Amerika passiert, ist auf jeden Fall übertrieben, weil es dort wirklich so ist, dass die Krafttrainer sind Football inspiriert und wir haben dort unseren Nacken trainiert, als gelte es, irgendwelche Hits von der Blindside zu absorbieren, die wir im Basketball nun mal nicht haben. Und ich glaube auch, dass es in Europa ein bisschen anders ist und ich habe auch den Eindruck, dass es hier ein bisschen wieder in eine andere Richtung geht. Also es ist nicht mehr dieses stumpfe Eisenstemmen und Arnold Schwarzenegger Pumping Iron Krafttraining, sondern es geht darum, mittlerweile um funktionaleres Krafttraining, also dass man vor allem auch viel die Körpermitte trainiert und sich auch Leute langsam hingesetzt haben und sich auch gefragt haben, was brauchen wir eigentlich genau für einen Basketballspieler, und dann muss man natürlich auch gucken, auf welcher Position spielt dieser Spieler und was braucht er auf dieser Position. Ein Aufbauspieler muss nicht 130 Kilo Bankdrücken machen, sondern er muss schnell und agil sein. Und ein Center muss auch vielleicht nicht so viel Bizeps-Training machen, sondern muss gucken, dass er starke Beine hat, weil Der Kampf um Position wird mit den Hüften, mit den Beinen entschieden und meistens nicht mit der Dicke des Trizeps oder Bizeps. Ja.
Da sind wir bei verschiedenen Positionen im Basketball und jeder Beobachter eines Basketballspiels, dem ist vermutlich irgendwann mal diese Frage gekommen, wieso tragen Point Guards Halbschuhe, wieso tragen Center hohe Schuhe, und auch da noch einen kurzen Text von dir dazu, zu einem Spieler, der hier in Tübingen lange Jahre uns erfreut hat, eine kurze Passage über einen, der uns wirklich ans Herz gewachsen ist hier.
Ja, also wie du gesagt hast, es ging um den Unterschied zwischen hohen Basketballstiefeln und flachen. Der erste Spieler, bei dem ich diese Eigenarten feststellte, war Radi Tomaszewicz. Radi war unser Point Guard. Er spielte Basketball, wie er Auto fuhr. Den Fuß am Gas, allzeit bereit, wild die Richtung zu wechseln und immer auf der linken Spur. Keine Angst und kein Sicherheitsgurt. Ob als Mitfahrer oder Mitspieler, man schwankte zwischen Freudenschreien und Todesangst. Und er spielte nun mal in Handballschuhen. Kein Tape, natürlich. Die meisten Spieler allerdings bevorzugen noch immer den klassischen Basketballstiefel. Gegenüber dem Low-Top hat der Klassiker zwei Vorteile. Erstens garantiert er erhöhten Schutz vor Sprunggelenksverletzungen und zweitens bietet er mehr Platz für Graffiti. Und vielleicht noch zur Erklärung, ich habe dann, glaube ich, in der Kolumne weiter beschrieben, was Spieler auf ihre Basketballschuhe schreiben, weil sie oft dort, ja, also ihrem, ja, also unterschiedliche Dinge halt auf die Schuhe schreiben, und es können Bibelzitate sein, aber auch Sprüche zur Motivation oder was sie jetzt in dem Spiel erreichen wollen. Und wenn zum Beispiel jemand draufschreibt Get Buckets, dann heißt es, dass er halt unbedingt viele Punkte erzielen möchte, was vielleicht nicht unbedingt für ihn spricht.
Folgt aus diesen Aussagen, wenn Center jetzt hohe Schuhe tragen, dass sie mehr zu sagen haben, weil da mehr Platz für Graffiti ist?
Nein, das ist meistens nicht der Fall. Nein, der andere Unterschied ist halt, dass wenn jemand flache Schuhe trägt, die haben halt den Vorteil, die sind leichter, und dann sagt man eher, dass halt ein Guard auch ein leichterer Spieler, ein schnellerer Spieler, der trägt leichtere Schuhe, und Center, die vielleicht auch mehr Probleme haben mit ihren Gelenken, weil sie halt ganz andere Hebel haben, brauchen dann halt auch Schuhe, die höher sind, die sie mehr schützen.
Okay. Ich habe gelesen, du darfst die Kolumne auch nach Ende deiner basketballerischen Karriere weiterschreiben. Machst du das?
da habe ich mir jetzt bisher noch keine Gedanken gemacht. Würde mir vielleicht schwerfallen, weiterzuschreiben, wenn man nicht mehr so in dem ganzen Ding drin ist. Weil natürlich fehlt dann auch ein bisschen die Inspiration. Also ich werde bestimmt nach Ende meiner Karriere auch Basketball weiterverfolgen, aber vielleicht nicht mehr so intensiv.
Was planst du denn überhaupt?
Gut, auch eine gute Frage. Also ich habe einen Abschluss gemacht in Politikwissenschaft, aber ich habe mir eigentlich nie vorgestellt, dass ich wissenschaftlich arbeiten möchte oder an der Uni sein möchte. Aber es ist trotzdem, es interessiert mich weiterhin sehr, und ich schreibe gerne. Also ich weiß nicht, ob ich in die Richtung was machen kann. Vielleicht nicht, ob ich meine Kolumnen weiter ausbauen kann und vielleicht mal einen Artikel schreibe und gucken, ob ich auf diese Art und Weise meine Brötchen verdiene. Man hat immer irgendwie viele Ideen, aber wenn es dann konkret wird und so eine Frage kommt, dann sind bei mir auch immer noch sehr viele Fragezeichen, muss ich gestehen.
Ja, wem geht das nicht so? Dir Gedanken über die Zukunft. Mach dir doch mal Gedanken jetzt nochmal über einen Song, dann hören wir jetzt nochmal ein Lied und reden dann die letzten 5 Minuten noch über das Spiel morgen in Ulm, würde ich sagen. So, das war jetzt der angekündigte Hip-Hop. Was war's denn?
Das war Nas und das Lied ist Nas is Like.
Gibt's dazu irgendwas Wichtiges deiner Seite zu erwähnen?
Ne, das war jetzt der, den ich auf die Schnelle gefunden habe.
Okay.
Also Hip-Hop ist auf meinem 3-Player immer weniger geworden in den letzten Jahren, muss ich dazu sagen.
Wir haben angekündigt, wir müssen noch ganz kurz natürlich auf das Lokalderby morgen in Ulm Bezug nehmen. Das ist hier für die Leute ein ganz wichtiges Ding. Heute in der Zeitung war zu lesen, dass irgendwelche Fans sich überlegt haben, wann diese Rivalität angefangen hat. Dann haben sie irgendwelche Spiele ausgepackt. Für den Fanblock geht es irgendwie um die Vorherrschaft in Baden-Württemberg oder in der Schwäbischen Albregion. Ich habe ein bisschen eine andere Erklärung. Ich habe ja hier Jugend gespielt und irgendwie mit Ludwigsburg war es immer so ein bisschen eher kooperativ, was passiert ist. Aber in Ulm, Da gab es richtige Feindschaften, wenn man immer von den Schiris verschaukelt worden ist. Spürst du irgendwie so eine Atmosphäre auf dem Feld da eigentlich oder wie ist für dich Derby?
Na, also ich habe ja jetzt nur ein Derby bisher gespielt, also gegen Ulm, das Hinspiel. Und das war auf jeden Fall sehr intensiv, aber für uns ist es, glaube ich, eher dann die Stimmung, die von den Zuschauern her transportiert wird und auch jetzt die Dinge, die in der Woche vorher passieren, also dass einen Leute auf der Straße oder wenn wir im Fitnessstudio trainieren, dass die Leute uns ansprechen und sagen, ja, gegen Ulm, aber das müsst ihr unbedingt gewinnen. Oder ich hatte letzte Woche einen Chat für den Reutlinger Generalanzeiger und da waren dann auch ganz viele Fragen so, ja, wie sieht's aus gegen Ulm und ihr wisst ja, gegen Ulm müsst ihr unbedingt gewinnen und wenn ihr nicht gegen Ulm gewinnt, dann könnt ihr die Saison in die Tonne treten, also so in die Richtung. Und also so bekommen wir das mit. Ich glaube, wenn man, wie jetzt auch viele Spieler einfach von Jahr zu Jahr woanders hin sind, woanders spielen, dann ist es manchmal schwer, dann diese Rivalität auch nachzuvollziehen. Aber also morgen zusammen mit der Brisanz der Tabellensituation
ist auf jeden Fall
ein besonderes Spiel auf jeden Fall, genau. Und die Stimmung in der Halle wird, glaube ich, außerordentlich sein und diese Emotion wird sich auf jeden Fall aufs Spielfeld übertragen.
Es ist auch das letzte Spiel, das letzte Derby in der Kuhberghalle in Ulm, wo diese Derbys immer stattgefunden haben. Hältst du denn diese Auflage, die von der Liga ausgeht, dass man immer größere Hallen bauen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben? Hältst du das für eine richtige Entwicklung? Oder geht das nicht zu Kosten gerade der Derby-Stimmung?
Ja, klar. Also es ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits will man natürlich größere Hallen haben und mehr Zuschauer anlocken. Und gewisse Standards erfüllt haben. Andererseits haben diese Hallen halt auch einen gewissen Flair und eine Tradition. Aber ich glaube, dass die Leute kommen ja mit und die nehmen ja auch den in Anführungsstrichen Hass oder die für das andere Team oder die, ich soll es andersrum sagen, die Intensität und die positive Emotion für ihr Team nehmen sie mit und deswegen glaube ich, kann diese Stimmung auch in anderen Hallen zum Leben erweckt werden.
Ja, ich merke gerade, wir sind hier am Ende. Auf dieses Derby muss ich natürlich noch kurz hinweisen. Wir übertragen es nämlich auf der Wüstenwelle morgen von 19 bis 21 Uhr live. Wir sind vor Ort und da bleibt natürlich erstmal euch viel Glück zu wünschen und ich bedanke mich ganz arg für das Interview. Es hat viel Spaß gemacht, Johannes.
Ja, vielen Dank. Ich war gerne hier. Mir auch sehr viel Spaß gemacht.